Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das wunderschöne Gesicht in der eigentlich angesichts des Wetters gar nicht mehr wünschen. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind, dass Sie den Turmlauf als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann extra haben ausfallen lassen. Willkommen zu einer Gesprächsrunde. Hochkarätig besetzt, wie stets bei Sprachsatz. Mein Name ist Alexander Chloe. Ich bin der Unwichtigste in der Runde. Ich darf Ihnen nun nachher meine Gesprächspartner, Partnerinnen vorstellen über das Thema, wie weit darf ich gehen und wann tut es weh? Schreiben zwischen Autobiografieren, Erinnern und Historie. Und ich freue mich sehr, dass so kurz nach der Morgenröte wir schon die Morgenröte des Guten da haben. Oder was heißt, liebe Zora, dein Name nochmals auf
genau,
Deutsch?
Genau, Morgenröte des Guten.
Ja, Zora, der Dorn, ein Kaleidoskop in einer Figur, in einem Menschen, studierte Architektin, die dann Redakteurin wurde. Eine gute Redakteurin, die von sich selber gestern Abend kokett gesagt hat, sie sei eine schlechte Journalistin. Und die schlechte, in Anführungszeichen, schlechte Journalistin schreibt ganz tolle Romane inzwischen. Zu unserem Glück. Und zwar nicht nur an der Meeresküste oder in Berlin oder in Zürich, sondern auch über Amerika, über den Gotthardtunnel und passend zu unserem Thema jetzt auch über die eigene Familie.
Genau.
Gerd Loschitz, da habe ich höchst Beunruhigendes gelesen, nämlich der Hessische Rundfunk meinte über ihn, Gerd Loschitz ist einer der ruhigen, besonnenen Autoren. Schillernde Marktgängigkeit liegt im Fern. Der Spiegel schrieb über ihn, Gerd Loschitz ist der David Lynch unter Deutschlands Romankultur. Nach der ersten Lesung bin ich gleich auf den Rasen des Kurparks neben dem Parkhotel gegangen, um das Ohr aufzufinden. Für Bernd Schuchter, in der Mitte hätten wir eigentlich allein 6 Sessel aufstellen müssen. Was ist er nicht alles? Er ist Autor von Romanen, er ist Autor von Büchern über Tirol, er ist Historiker, er ist Autor von historischen Essays, er ist inzwischen Verlagshistoriker, hat jetzt gerade die Chronik eines Verlages geschrieben, die demnächst erscheinen wird, ein Verlag, der jetzt 250 Jahre alt wird, es ist nicht mal sein eigener Verlag. Seit jüngstem ist er auch noch Buchkritiker. Und, so wie Zora, auch Halter eines Hundes. Also, ich glaube, jetzt sind wir schon beim 7. Sessel angelangt. Er ist Verleger des Limbus Verlages. Und da klingen natürlich bei allen, die regelmäßig im Hall sind, die Dante Alighieri-Glocke. Wir wissen alle, was der Limbus ist. Das ist nämlich jener Ort nach der katholischen Theologie, jener Ort, in dem sich jene Seelen aufhalten, die ohne eigenes Verschulden vom Himmel ausgeschlossen sind. Und ein Ordinarius für Theologie nannte den Limbus deshalb Auffangstelle für schwierige Fälle. Wissen das deine Autorinnen und Autoren?
Ich glaube, da ist man ganz beim Thema, nicht? Ja, ja, das ist... In der Schriftstellerei geht es um das, ja.
Ja, ja. Aber Sie werden auch wenn Sie den 4. Gesang von Dantes Infernos nicht nur lesen, sondern nachher alle auswendig aufsagen können, wissen, wer in Limbus wohnt oder dorthin. Also erstmal wird man von Vergil hingeleitet und dann halten sich dort auch Homer, Diogenes, Sokrates, Ovid, Cicero, Julius Caesar und sein Mörder Brutus auch noch gleich. Also gering unter solchen Namen macht es einfach nicht. Und du hast mir gestern ganz en passant gesagt, deine Mutter habe deinen ersten Roman gelesen und danach 3 Monate lang nicht mehr mit dir gesprochen.
Genau. Mhm.
Bist du da zu weit gegangen?
Naja, es ist, die meisten Leute, also mehr Schriftsteller wissen das ja oft dann schon nicht mehr, nicht, aber die meisten Leute kommen ja nicht gern in Büchern vor. Und gerade beim autobiografischen Schreiben schöpft man eben aus der eigenen Biografie Und ja, der erste Roman oder die Erzählung, so im Thomas Bernhard-Sinne, jener Dinge damals, angelehnt an die Jugendromane von Thomas Bernhard, Die Kälte, Der Atem und so weiter. Er geht natürlich, ist sehr stark um darum gegangen, um die Familie, das Milieudenken, wie geht man um mit der eigenen Herkunft. Und meine Mutter hat das natürlich 1:1 genommen. Und also ohne eben die zweite Ebene zu sehen oder dass das eine Anlehnung ist oder dass, ja, also dass es Literatur ist, und war natürlich persönlich beleidigt, also was ich durchaus verstehe, nicht, und so. Und es ist, also ich würde mir vermutlich, also wenn es mir nicht egal wäre, würde ich vermutlich selber auch nicht gern in Romanen vorkommen. Mittlerweile würde ich das eher angenehm finden, nicht?
endlich
mal in einem Roman vorkommen und so, nicht? Aber was soll ich sagen, das war es dann für sie. Sie ist keine Leserin, und sie kriegt natürlich jedes Buch von mir und sie kommt auch auf die Veranstaltungen, und dann frage ich, ja, und wie hat es dir gefallen und so, nicht? Und dann sagt sie, na, keine Zeit. Keine Zeit, es ist in Pension, nicht? Und das ist einfach, wir kennen das, also das höre ich sehr oft, nicht? Also dass wenn man in der Pension ist, dass einfach die Zeit einfach nur weniger wird und so, nicht? Also mir schaudert schon, aber ein paar Jährchen habe ich schon noch.
So, du hast mir erzählt, du hast jetzt angefangen, die Geschichte deiner eigenen italienischen, sizilianischen Familie aufzuschreiben. Ist das... zeugt das von suizidaler Tendenz, über eine sizilianische Familie zu schreiben?
Ja, das ist meine Cousinen, oder besser gesagt meine Tante, die jetzt aber gestorben ist vor 2 Wochen, die hatte mich also beschworen, das nicht zu tun, weil es zu gefährlich sei. Weil ich habe, also ich wusste, dass, ich habe immer eine Geschichte gehört als Kind, dass mein Großvater, also quasi Tito gerettet hat vor den Händen Stalins. Das war immer so eine Geschichte, die bei uns kursierte, also der war Arzt. Und auch das fand ich immer eine tolle Geschichte und dem wollte ich nachgeben und habe angefangen zu recherchieren und fand dann aber plötzlich eine ganz andere Geschichte, nämlich, dass meine Großmutter, also die Frau meines Großvaters, eine Mörderin war. Und die hat 1948, waren die in einen Mord für die kommunistische Partei involviert, also einen Raubmord. Und dann habe ich natürlich als Autorin sofort gesagt, super Thema, ja. Und bin da dem weiter nachgegangen und dann hieß es dann, das geht gar nicht, das ist zu gefährlich. Und ich habe immer gesagt, diese Leute 1948, ich meine, die sind ja alle tot. Und dann hieß es immer, nein, Süditalien, weil das ist dann die nächste Generation. Und es gibt jetzt tatsächlich dort, ich weiß mehr als die... das Gericht weiß, ich weiß mehr als die Medien wissen, ich weiß die Wahrheit von der Geschichte, also es sind andere Leute verurteilt worden und ich weiß aber, wer der echte Mörder war. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht man damit um, ja, also ist das jetzt wirklich, riskiere ich jetzt für diese Familie, die da unten lebt, etwas, wenn ich das jetzt einfach aufdecke, quasi so als, wie als Sachbuch, oder verfremde ich es dann so, dass es, dass wir alle auf der sicheren Seite sind. Weil eben nächste Generation, übernächste Generation. Und ich traue den meinen Süditalienern auch einiges zu. Das ist schon so. Also da muss man dann schon aufpassen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das alles übertrieben ist. Ja. Man kann es ja nicht so schlecht einschätzen.
Und du heißt genau nach deiner Großmutter?
Ich heiße genau so. Und der erste Satz, des, also jetzt bislang Manuskripts, ist auch, vergiss nicht, du trägst ihren Namen. Ja, also das ist schon so, ich werde dann schon gewarnt oder die Erzählerin wird halt gewarnt, dass, das, dass da halt richtig was hochkommt. Aber das gibt es natürlich jetzt immer wieder, diese Geschichten von, also jetzt gerade in Deutschland halt mit Nazi-Geschichten, wer jetzt diese Großeltern waren und was die wirklich gemacht haben, weil ja in der Familienerzählung auch oft Dinge halt verschüttet werden oder so. Und dann ist die Frage, ist es die Aufgabe der Autoren, das hochzuholen oder nicht?
Es gibt ja diesen einen Einsatz von Stefan Zweig aus den Sternstunden der Menschheit, den habe ich mir extra für heute rausgeschrieben, der lautet, es muss sich nicht so zugetragen haben, aber es hätte so sein können. Und ich las den nach der Lektüre deines Buches Ein schönes Paar. Und ich kannte so ungefähr die Biografie nach Wikipedia und da kam mir dieser Satz für deinen Roman ausgesprochen treffend vor.
Ja, ich höre doch auf. Dankeschön. Die Biografie spielt natürlich immer eine Rolle, das ist doch völlig klar. Wir können uns ja einfach mal, vorne gar nicht bei mir anzufangen, wir können ja mal die Literatur nach 45 durchgehen. Grasch, Jonsson, Helga Nowak, ich weiß nicht was, alle haben natürlich immer ihre Biografie im Kopf gehabt. Ohne Danzig wäre Grasch nicht Grasch geworden. Und Jonsson hat sein Leben lang immer über Mecklenburg geschrieben, eigentlich auch wenn er in New York war. Also diese Biografie spielt natürlich eine ganz starke Rolle. Es gibt einen wunderbaren Satz von Kundera, den ich mal vor vielen, vielen Jahren gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, ob er es wirklich so gesagt hat. Aber wenn er es so gesagt hat, dann passt er ganz gut. Er hat gesagt, er zerstört seine Biografie, um aus den Trümmern seine Bücher zu bauen. Das hat mir sehr eingeleuchtet. Ich merke das auch. Ich greife immer wieder auf irgendwelche Dinge zurück, die ich natürlich kenne. Wir können ja alle nur mit dem arbeiten, was wir kennen und auch mit dem, was uns antreibt. Und das ist ganz oft die Biografie oder das sind die Verletzungen, die frühen Verletzungen, die es in der Biografie gegeben hat. In der Kinderzeit oder in irgendwelche Mängel, mit denen wir nicht fertig werden, die uns so ein bisschen anstoßen, sich mehr damit zu befassen.
Und wie wird dann aus diesen Trümmern einer Biografie, also aus halb fiktional, ganz fiktionales?
Ich habe eine seltsame Art zu arbeiten. Ich arbeite, habe immer 4, 5 verschiedene Dinge beim Wickel. Und das braucht manchmal wahnsinnig lange, bis eine Sache fertig ist. Letzte Buch, das habe ich wahrscheinlich in den 90er Jahren angefangen. Und dann hat es mir nicht gefallen, habe ich es weggelegt und habe dann wieder das nochmal versucht, eine andere Konstruktion gesucht. Und so gibt es aber nicht nur dieses eine, sondern auch viele andere, die also so langsam sich nach vorne schieben jetzt. Und ich kann das gar nicht genau sagen. Wenn ich anfange zu schreiben, auch in den 90er Jahren schon, hatte ich einen bestimmten Ton im Ohr. Ich wusste eigentlich alles, was drin vorkommt. Das war wirklich ausgeschrieben. Ich versuche mich dann dem anzunähern, was ich ursprünglich im Kopf hatte. Ich weiß vom Anfang bis zum Schluss eigentlich, wie das Buch aussehen muss, wie es klingen muss. Aber ich schaffe es dann nicht immer. Ich muss lange arbeiten, bis ich genau da ankomme, was ich will.
Aber ein Text, den du in den 90ern angefangen hast, ist ja dann, den müsstest du ja nochmal wie ganz neu angehen, weil du bist ja ein anderer als der du in den 90ern warst.
Ja, natürlich verändert sich das ständig. Also es gibt, glaube ich, keine Seite, die ich nicht 10-mal geschrieben habe. Das ist dann immer auch. Es muss dann am Ende so sein, dass ich es mag. Und wenn ich es nicht mag, wenn ich nur eine Seite nicht mag, dann kann man das alles wegnehmen.
Wir haben auf dem Weg hier auch witzigerweise über nicht nur über Übersetzer gesprochen, sondern auch über Lektoren. Welche Rolle spielen dann Lektoren, also das Lektorat?
Ich kann nicht
auf diesem Weg, auf diesem langen Weg?
Bei mir keine so große. Ich habe angefangen, bin mit 20 Jahren zur Luchterhand gegangen, weil die damals ein Gedichtband von mir machen wollten. Und bin dann ganz schnell Lektor da geworden auch. Und damals noch in Berlin, bei der Verlag in Berlin, der literarische Detonus. Und habe dann später mit berühmten Lektoren wie Elisabeth Borchers oder Klaus Röhler oder einigen anderen auch zusammengearbeitet. Das war immer in Gesprächsarbeit. Es war nie so, dass da wahnsinnig viel ich von sehr vielen überzeugt werden musste. Ich habe das eigentlich, wenn Sie was gesagt haben, entweder haben wir sofort wieder weggeworfen, was Sie gesagt haben, also Vorschläge, oder ich habe es verstanden. War nie irgendwie problematisch für mich.
Ich glaube, man muss eine gewisse Sicherheit haben, selber, dass man eben das, ich habe es weggeworfen. Ja, also dieses, ich habe es weggeworfen, dafür musst du dir sicher sein, dass du es wegwerfen willst. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung. Also ich würde mich jetzt auch eher für Dinge dann einfach einsetzen, nee, so will ich es haben, weil ich weiß, das ist richtig, und dann gar nicht mehr groß darüber gehen. Aber am Anfang ist es schon, also ich hatte ja sehr spät angefangen mit Büchern, war ich schon noch unsicherer und war dann schon auch froh um Lektoren, die sagen, nein, das ist so. Aber das ist, man muss, sind teilweise schon auch so kleine Kämpfe. Aber auch weil dann einige Lektoren, also bei mir waren es jetzt 3 insgesamt und jetzt bei dem, den ich habe, bleibe ich auch, hoffe ich, die haben ja auch ihre Eigenarten, ja, oder einfach Dinge, die sie nicht mögen, die dann wieder mit ihrer Biografie zu tun haben, weil ihre Mutter immer gesagt hat, so und so, mögen sie dieses Wort nicht und wollen dir dieses eine Wort ausreden und solche Sachen. Also und da muss man dann auch merken, was ist jetzt wieder die Idiosynkrasie des Lektors oder was ist tatsächlich für den Text gut. Also das ist auch einfach ein Mensch mit seinen eigenen Vorstellungen und von daher, also ich liebe das mit denen, aber man ist, das ist schon eine sehr intime Angelegenheit, finde ich, mit den Lektoren. Also das ist, die kennen einen dann schon sehr gut, ja.
Ja, natürlich ist es das. Man redet natürlich über intime Arbeitsprozesse, das ist richtig. Aber ich, als Kampf kenne ich das nicht.
Ich hatte das nur mit meiner ersten. Das war aber eine ganz junge Frau und die hatte wahnsinnig Probleme mit irgendwelchen sexuellen Worten. Und dann haben wir wirklich um jedes Wort müssen wir kämpfen. Das war wahnsinnig anstrengend, weil es ging dann gar nicht mehr um den ganzen Text, sondern nur noch um so Kleinigkeiten. Und aber ich glaube auch diese souveräne geworden und mache das nicht mehr so. Ach, die musste das lernen.
Es gibt ja diese eine Anekdote über Edgar Hilsenmarx, der ja auch vor einigen Jahren Gast hier bei Sprachsatz war, damals gebrechlich, und in den 80er und frühen 90er war Hilsenmarkt einer der großen Autoren im Piper Verlag zu München. Und damals kursierte die Anekdote, als er sein jüngstes Manuskript dann an seinen dortigen Lektor Dr. Wolfgang Held schickte, verfasste Hilsenmarkt folgenden Begleitbrief: Lieber Herr Dr. Held, hier mein neues Manuskript, Punkt. Neue Zeile, Sie dürfen die Rechtschreibung korrigieren. Punkt. Vielen Dank, viele Grüße.
Uwe Held.
Das ist auch eine Position eines Autors. Ja. Da fühlt man sich als Verleger.
Ja, aber das funktioniert. Wenn man diese Größe hat vielleicht, oder? Schon, und so, dann kann man das vielleicht machen. Aber
ist keine Größe, ja. Das ist gut. Nee, das hat doch so nicht funktioniert. Also solche Geschichten erzählt man gerne, es gibt viele Anekdoten zwischen Lektoren und Autoren. Das ist ein schöner Satz, den hört man gerne, aber so funktioniert es nicht. Ich habe Uwe Held gut gekannt, der war viel zu souverän, um sowas einzulassen. Er hat gesagt, dann komm her, reden wir miteinander.
Okay. Wie ist das bei dir, während des Schreibprozesses? Du bist ja sozusagen multiple schizophren.
Ja, Borderliner, sagt man das Neudeutsch, oder? Ja.
Wie sagt man das?
Borderliner.
Ja.
Ich kenne natürlich beide Seiten, oder mir hat immer alles interessiert. Also ich habe in einer Druckerei mal gearbeitet, Antiquariat, also ich kann wirklich viele, ich war Statist am Landestheater, also ja, vielleicht bin ich da wirklich, also mir interessiert, ich halte halt dann nicht durch, also ich schaue mir das an und wenn ich es verstanden habe, dann gehe ich wieder weiter. Es ist einfach eine Frage des Vertrauens, oder? Also zwischen Lektor und Autor. Man muss sich grundsätzlich darin klar sein, dass der Text besser wird durch den Lektor. Weil man braucht das Korrektiv, das Korrektiv von außen, weil man natürlich betriebsblind ist, oder? Was ich von den wirklich großen Autoren gelernt habe oder die ich sehr schätze, wie Erich Hackel zum Beispiel, ist die Gelassenheit einfach, oder? Im Umgang mit den eigenen Texten, dass man einfach auch zulassen kann, dass der Lektor eingreifen kann und dass der den Text besser macht. Und da ist es ganz wichtig, weil großes Thema bei den Autoren ist ja doch immer die Eitelkeit. Und habe ich gehört, ich schreibe immer mehr, also je älter ich werde, Gebrauchstexte, und da ist es mir nicht so wichtig, ob ein Aber oder ein Und oder ein Auch drinnen ist. Und dann kann man das ruhig gerne zulassen. Ich persönlich bin natürlich in einer privilegierten Position, dass quasi meine Frau als Lektorin des Verlags auch meine persönliche Lektorin meiner eigenen Texte ist. Und ihr kann ihr natürlich schwer widersprechen.
Also wenn
auf wie viele Jahre ist die Ehe noch angelegt?
Das müsste sie fragen. Nicht?
Also, ich glaube, sie kommt heute Abend.
Ja, gut, wir schauen dann. Nein, das ist natürlich ein Privileg. Also das ist natürlich. Also ich kann jeden Text, und sei es eine kleine Rezension, schicke ihr und dann kriegt die Zeitung das schon fertig lektoriert. Also das ist ja schon auch ein Luxus. Ja.
Sehr bequem für die Redakteure.
Sehr bequem für die Redakteure, ja. Aber darf ich vielleicht noch, um den Anschluss da nicht zu verlieren, mein eigenes Schreiben, sei es eine Rezension oder das neue Buch, entwickelt sich ja organisch auch im Alltag. Und meine Frau als Lektorin oder als meine Frau auch und interessierte Leserin die ist ja immer auch Ansprechpartner. Also sie ist im Entstehungsprozess eigentlich schon immer da und mein Du quasi, der das alles erzählt, oder? Also, und das ist fürs eigene Schreiben für mich wichtig. Ich glaube, für sie ist das oft anstrengend, vor allem wenn es um historische Themen geht, wenn ich im 30-jährigen Krieg unterwegs bin oder monatelang nur Barockmusik höre und dann wieder auftauche, nicht, und so im Alltag nicht, und so und sage, die Kinder in die Schule bringen. Aber das ist sehr organisch und so, und also das ist nicht zu unterschätzen. Also die Lektoren sollten überhaupt viel mehr in den Fokus des Interesses, also in der Öffentlichkeit, also der Anteil der Lektoren und auch der Übersetzer natürlich, das wird in der Öffentlichkeit, also wenn man über Bücher spricht, oft unterschätzt, finde ich.
Ich wollte nur, damit wir zum Thema jetzt quasi wieder, was ist dann zu viel oder so, die Frage ist ja immer auch, um auch die Schnittstelle mit den Lektoren wieder zu machen, die Frage ist, wann schreibt man ja einen Text? Schreibt man ihn, wenn man jetzt zum Beispiel emotional noch involviert ist in der Geschichte? Oder wie es dann immer heißt, nein, man muss warten, bis man selber wieder von dem Thema so abgekühlt ist, dass man da eine Distanz hat. Und da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Aber wenn man jetzt einen Text schreibt, wenn man eben noch, sagen wir, in einer Liebesgeschichte oder in irgendwas, was einen wahnsinnig emotional aufwühlt, da kann der Lektor natürlich einen auch vor einem selbst ein bisschen retten. Also, dass man eben vielleicht ein bisschen runterfährt oder so. Also weil du ja später dann eine andere Distanz zu deinen Büchern hast. Also ich finde das auch ganz interessant, wann tut's weh und wem tut's weh. Es tut ja manchmal, wie bei ihm es war, der Mutter weh, aber manchmal tut es ja auch einem selber weh. Und die Frage ist das Jahre später, wie lese ich ein Buch oder schäme ich mich Jahre später für einen Text, weil ich ihn geschrieben habe in einer Aufgewühltheit noch oder in einem Zeitgeist oder in irgendetwas und betrachtet man ihn aus der Distanz dann anders. Und wenn da der Lektor oder die Lektorin ein bisschen nur sagt, überleg dir, ob das jetzt nicht... Nee, also gut.
Ich verstehe die Position sehr gut. Aber ich kenne das auch, diese irgendwann, wenn der Text fertig ist, gibt es überlegen, könnte das... vielleicht doch jemandem wehtun, ich wehre mich eigentlich gegen diese Überlegung, weil das den Text, also man kann auch Sachen nicht abmildern, man kann nicht sagen, ich wähle mir mal ein anderes Wort und dann ist es nicht ganz so schlimm und dann tut es dir nur halb weh oder nur ein Viertel weh, also dann redet er vielleicht nur ein Vierteljahr nicht mit mir, aber am halben Rede. Also das funktioniert nicht. Ich glaube, am Anfang ist es immer der Text, auf den es ankommt. Und wenn der Text weh tut, tut er weh.
Ja, der Text hat eine Wahrheit. Aber du musst dir überlegen, ob du mit diesem Schmerz leben kannst.
Der Text hat eine Wahrheit. Und wenn er diese Wahrheit, wenn die nicht drin ist in dem Text, dann kann ich dem Text nicht helfen. Und ich fürchte, in dem Augenblick, in dem ich anfange, Kompromisse einzugehen und zu sagen, ja, aber in dem Augenblick kann man den Text vergessen. Als literarische Person.
Ja, das wäre jetzt wichtig für mein Großmutterbuch. Also, ja, dass ich, dass ich da einfach dann.
Na gut, der wirst du jetzt nicht mehr wehtun, der Großmutter.
Nee.
Na, und es ist ja doch Literatur. Es ist, hat ja eine zweite Ebene. Es wird fiktionalisiert und ja. es muss unabhängig von der persönlichen Befindlichkeit funktionieren. Ja. Und das ist, war vielleicht missverständlich mit meinem ersten Buch. Ich habe ja nicht über meine Mutter geschrieben, sondern es war eine Folie. In Wirklichkeit habe ich ja über mich geschrieben. Nur, und zwar nur über mich und so. Ne? Wie das halt oft bei so Debütwerken ist. Und ja, das muss man trennen. Und ich finde auch da, sowohl von Autoren als auch von Leserseite braucht es da mehr Gelassenheit. Ne? Ich finde es ja auch oft dann schwierig, wenn man als, ja, ich meine, ich bin ja auch selber auch Leser, nicht und so, wenn man als Leser bei Lesungen, so wie oder bei diesem Setting wie heute, erwartet, die Person kennenzulernen, wenn man zur Lesung geht. Es ist Literatur und es ist vieles mehr, nicht und so. Und man muss sich, man kann sich nicht, man kann nicht erwarten, dass man jetzt irgendwelche dunklen und wirklich persönlichen Geheimnisse erfahrt über den Autor und dass man dann befreundet ist oder so, nicht, weil man das Buch gelesen hat. Man hat nur ein Buch gelesen, nicht? Also ja, das weiß muss man vielleicht.
Nicht. Nee, also das weiß ja. ich nicht. Also wenn ein Thomas Melle über seine bipolare ja, ein wahnsinniges Buch schreibt, okay, dann Trend, weißt ja. du schon mehr über diesen Menschen und über seine dunklen Seiten durchaus. Mm. Also
das ist ja auch nicht schlimm.
Nein, ja, gar nicht. Im Gegenteil, nein. Ich sage nur, man erfährt schon was ja, über die Autoren, wenn man ihre Bücher liest.
Also, okay, ja, das stimmt.
Also schon.
Es gab ja vor einigen Jahren auch diesen dann ausdauernd gerichtsnotorischen Fall. Maxim Biller ist
ja, ja.
Maxim Biller, ein Berliner ja, Autor, ein sehr temperamentvoller Autor, der einen sehr vulkanischen Text geschrieben hat. Ein Roman, glaube ich, stand vorne drauf. Aber es war ein Buch über seine Ex-Freundin, also über die beendete Beziehung.
Und ihre Mutter vor allem.
Und
die Mutter spielt
der. Die Mutter, ja, ja. Und das Buch erschien und er wurde dann geklagt, und zwar von beiden Damen. Und dann wurde das Buch sogar von einem Gericht für, ich glaube, 2 Jahre aus dem Verkehr gezogen.
Aber
war das ziemlich ähnlich.
Man hat dann, glaube ich, geschwärzt. Also ja, bei da ging es dann noch
ja, nicht. Also es gibt mehrere solche Fälle.
Er kam nämlich dann in die Redaktion und hat händisch die Stellen geschwärzt. Ah. Bei jedem Exemplar musste ja. da das, was das Gericht gesagt hat, was geschwärzt hat.
Das ist was anderes. Diese Geschichten bei Billa und bei Alba. Die haben, ich die wette, sie haben beide spekuliert auf den Skandal. Mhm. Ja? Bei Alban weiß ich, den kenne ich gut, viele Jahre schon. Der wollte natürlich, dass es irgendwie knirscht im Feuilleton und dass Verbotsdrohungen kommen, dass es verboten wird, wollte er natürlich nicht. Aber dieses ganze Theater wollte er haben, er wollte berühmt werden damit. Ganz einfach. Und bei Billa fürchte ich, ist dasselbe der Fall. Den kenne ich nicht, aber da wird es gleich. Und diese Sachen sollten wir einfach rauslassen. Diese Sorte, dieses Spekulieren auf den Skandal halte ich einfach für dumm. Damit will ich gar nicht, darüber diskutiere ich auch gar nicht. Was wichtig ist, ist eigentlich diese Vorformung von Autoren durch ihre Biografie. Mhm. Die sie zwingt, so zu schreiben und nicht anders zu schreiben. Das heißt auch, wenn es schlimm ist, weh zu tun. Ja? Das heißt auch, an die Schmerzgrenzen ranzugehen. Die Autoren selber merken diese Schmerzgrenzen, glaube ich, gar nicht. Mhm. Wenn sie wirklich am Arbeiten sind, merken sie gar nicht, dass da eine Grenze sein könnte, die jemanden, wenn man sie überschreitet, wo es jemandem wehtun könnte. Weil sie so sehr auf diesen Punkt der Wahrheit sind, die diese Geschichte da hat, dass ihm das völlig schnuppe ist in dem Moment. Beim
Schreiben. Wenn dann eine Figur in dem Roman auftaucht, die quasi sie selber, ich selber bin, da müsste man doch dann einen Schmerz spüren, wenn man sich selber sozusagen ausstellt, unerbittlich.
Man stellt sich nicht aus. Man versucht den Punkt zu finden, an dem es richtig ist. Das ist ja nicht, wenn der nicht in der Psychoanalyse, die öffentlich gemacht wird, und das ist ja auch ein ästhetischer Prozess. Mhm. Der da stattfindet. Und wenn ich mit diesem ästhetischen Produkt nicht einverstanden bin, dann will ich sowieso nicht haben. Das ist klar. Wenn ich aber damit einverstanden bin, heißt das, dass auf eine andere Ebene gehoben worden ist, in der die biografische des Zeugs überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Und das ist bei Herbst nicht der Fall und bei Bilhau nicht der Fall. Wir können, wenn man solche, wenn man da rangeht, dann kann man Agnes Nie nehmen, dann kann man Henry Miller nehmen, dann kann man diese Gru oder wie die heißt, diese Französin, dann gibt es diese französische, wie heißt sie, die ihre Biografie geschrieben hat, ihre erotische Biografie, diese Kunstwissenschaftlerin. Also da gibt es eine ganze Reihe von. Das sollte man weglassen, das hat mit vielerlei überhaupt nichts zu tun.
Das ist dann nur Verschleierung, oder?
Ja, das ist beides. Das ist bei Henry Miller war es schon. Der hat ein Thema gefunden, was zu dieser Zeit einfach nicht besprechbar, nicht schreibbar war. Und da hat er sich voll reingelegt und ist auch gut, wie er es gemacht hat, ist prima. Bloß das kann man nicht ewig nachmachen. Das war eine große Provokation, aber diese Provokation ist ja nun auch schon wieder über 60 Jahre her. Oder?
Genau, aber die war sogar für mich noch als Jugendliche war das total wichtig.
Ja, na sicher.
Also Wendekreis des Krebses, das war irgendwie was Wahnsinniges. Ja. Also von daher sind das schon Dinge, die...
Auch sexuell.
Ja, klar, die wirklich auch Spuren hinterlassen haben. Also das ist schon... Ich bin dann sogar dahin gefahren, wo der gewohnt hat, da in südlich von, wie heißt das?
Bixur.
Da im Bixur, genau. Tischtennis-Tisch angeguckt und so.
War dann eine
Beifahrung? Nein, es war beim Durchfahren, habe ich Bixur abgedacht. Okay, gehen wir da mal hin.
Keine Reisegesellschaft.
Kommen wir da jetzt gerade zu dem Punkt, also Roman Roman als Erkenntnis, als ästhetische Erfahrung und auf der anderen Seite Roman als reine Unterhaltung. Als Spekulationsobjekt, möglichst große Schlagzeilen und einen möglichst großen Tantieme-Check, das von Herrn Verleger zu erhalten. Also es gibt ja sogar den Fall, dass Philipp Ross, deutscher Stammverlag, der Karl-Hanser-Verlag in München, hat ja jetzt Ende Juli einen Roman rausgebracht, einer sehr gut aussehenden amerikanischen End-30erin. In dem Roman geht es um Philipp Ross und ihre Beziehung zu ihm. Er war doppelt so alt damals seiner Zeit. Er ist letztes Jahr gestorben, also vor kurzem, nicht lange her. Und prompt macht der Karl-Hanser Verlag, lässt aus dem Amerikanischen das Buch über dieses verschleierte Buch über ihre Beziehung zu ihm übersetzen. Ist ja auch von Seiten des Verlags eine Spekulation
auf der Verlag. Aber sie schreibt gut.
Das ist kein Trash.
Also das ist schon sehr ambitioniert, wie sie das macht. Die hat auch mehrere Ebenen drin und so. Und natürlich ist das für Philip Roth-Fans, lesen dann dieses Buch, weil sie denken, dass sie mehr über ihn erfahren, aber halt Biografisches über ihn erfahren. Und von daher finde ich das jetzt nicht so unlegitim, dass die das gemacht hat. Das finde ich jetzt nicht. Und er hat sie ja auch benutzt, also als Objekt.
Sie hat es auch noch gelesen, glaube ich, ne?
Genau, er hat es gelesen. Es kommt auch im Text vor, wie er mit ihr über dieses Buch redet. Ja? Also das ist schon ein Prozess von zwei Leuten, die vor vielen Jahren, sie war ganz jung, also irgendwie, sie war Anfang 20 und er war schon, was weiß ich. Und das ist schon eine Geschichte von diesen zwei Menschen. Und sie erzählt jetzt die andere Seite. Ich finde das total in Ordnung.
Und ich dachte immer, die Autobiografie viel. Von ihm sei schon sein erster Importneues komplett.
Das ist sicher, genau. Das war ein gewagtes Buch. Ja.
Ja,
das war ein richtig gewagtes
59
Buch.
59
ja, irre.
Und die Spätphase Eisenhower. Also
auch die ganze jüdische Community gegen sich und so. Also das war schon sehr mutig, ja.
Bert, du hast in deiner Auftaktlesung gesprochen. Das war von der Folie der Geschichte. Habe ich mir extra rausgeschrieben.
Also man kann ja einfach Themen nehmen oder eben historische Begebenheiten oder Biografien, die einfach als Folie verwendet werden können, wie Stefan Zweig das schon als Urvater quasi dieses Genres in seinen historischen Büchern gemacht hat, um etwas sehr Heutiges einfach zu erzählen. Ne? Weil die Fragen sind natürlich immer die gleichen. Also es ist ja immer ähnlich, also die Welt muss nur anders interpretiert werden. Und da finde ich das ja, als Aufhänger schon ganz schon gut, weil es auf jeden Schriftsteller halt auch oft leichter ist, was Historisches zu nehmen, als wirklich nur in der eigenen Biografie zu graben. Ne?
Und, es ist leichter, was Historisches
zu machen. Also ich habe da, mich interessiert halt die Historik dann oft mehr, nicht weil ich halt aus dem komme, aus der Geschichte und
aber eine historische Atmosphäre so, hinzukriegen ist doch viel schwieriger als eine, wo du jetzt einfach siehst, wie dieser Raum hier funktioniert.
Also mich persönlich langweilt die Gegenwart oft.
Naja, ja. Das kann ich verstehen, ja, aber ich meine nur von der Arbeit her, wie kriegt man die historische Atmosphäre hin?
So. Ja, da kann man.
Also das finde ich jetzt nicht, ich finde es nicht einfach, muss ich sagen. Und wenn man sagt, es sind immer die gleichen Themen, das stimmt auch nicht ganz. Natürlich sind es Schuld und Liebe und Todesangst und all das, diese Sachen. Ja. Aber die sind schon, je nach Generation oder in welcher Zeit man ist, ganz andere, also schon ganz anders. Also zum Beispiel ist es
ja, es verändert sich, ja, natürlich. Und auch wenn ich heute schreibe, muss ich es natürlich auch neu interpretieren. Aber das Thema selbst ist ja, also eben Liebe, Krieg, Tod, Elend, keine Ahnung.
Aber das gibt es doch immer wieder. Ja. Die Hilary Mantel zum Beispiel, ja. Diese Engländerin, die diese großen Roman, viktorianische oder wahrscheinlich auch Romane geschrieben hat, von dem man sagt, sie ist eine ganz großartige Historikerin. Die hat halt diesen historischen Stoff so unterhaltsam aufbereitet, dass sie zu Bestsellern geworden sind. Aber Bestseller ist wieder ein anderes Thema.
Nein, ich finde das ja toll. Ich sage nur, es ist wahnsinnig, ich finde es aufwendig. Also man muss halt natürlich viel lesen und man muss ja versuchen, eine Stimmung hinzukriegen. Und das kann man machen, indem man Zeitgenossen dann liest. Ja? Also jetzt, ja, genau. Das merke ich ja jetzt mit meinem, ich bin jetzt gerade 1937 in meiner Geschichte. Aber kann ich 1937 wirklich verstehen, fühlen, riechen, ja, schmecken. Wie waren die Geräusche 1937? Wie waren die Geräusche einer Stadt 1937? Das sind Dinge, die finde ich wahnsinnig schwierig.
Das ist für mich ganz oft, das ist schon richtig, das ist schwierig. Und ich habe ganz oft bei historischen Romanen, die sagen wir mal 20er Jahre sind, 30er Jahre sind, habe ich das Gefühl, bei Filmen sieht man das ja oft, da ist dieser alte Heuchler, fährt wieder richtig durchs Bild, da ist das alte Warenschild auf der Straße, da ist das Pflaster so, aha, das ist wahrscheinlich in Tschechien gedreht worden, kenne ich alles. Und bei Romanen passiert eben dasselbe leider auch, dass ich denke, da wird alles rausgegriffen, was wir irgendwie aus der Literatur der 20er Jahre kennen und nochmal durchgewurschtelt und ich will es aber eigentlich nicht. Das muss nicht sein. Ich kenne das Problem und ich bin auch im Moment, treibe ich mich mit einem Projekt in den 30er Jahren herum. Und für mich ist eigentlich immer notwendig, das an meine eigene Geschichte anzubinden. In dem Augenblick werde ich sicherer mit dieser Zeit. Ja, also ich kann nicht sagen, ich bin es ja nicht dort schon 39, aber in dem Augenblick, in dem ich einen Weg habe, von damals zu heute, Da wird das einfacher. Da kann ich mit dieser historischen Perspektive erzählen.
Kann man ein Beispiel, kannst du das konkreter?
Ja, ich kann dir sagen. Es gibt ein Beispiel, es gibt ein großes Zugunglück, das größte in Deutschland. Das hat zufälligerweise in meinem Geburtsort stattgefunden. 1939, der Nacht zum 21. und den 22. Dezember. Also da hat ein Vierteljahr war Krieg. Und kurz vor Weihnachten fahren in diesem Bahnhof eins fährt ein D-Zug auf den anderen D-Zug auf. Und 200 Tote.
200?
187 und 400, also offiziell, aber diese Zahlen, die variieren. Es gibt ein Denkmal, da steht 246 Tote drauf, ist falsch. Ich war im Archiv, wenn das Archiv stimmt, ich habe die Zahlen alle durchgeguckt. Und ich habe, und dann gibt es eine Geschichte, ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, da spielt eine, ich muss es doch wenigstens andeutungsweise machen, da gibt es eine junge Frau, die den, oder ich habe die Liste der Zeitung veröffentlichte Liste der Todesopfer gelesen. Da gibt es einen Herrn Bonomo aus Neapel. Und bei der Liste der im Krankenhaus eingelieferten Überlebenden, schwer Verletzten, ist eine Carla Bonomo. Mhm. Habe ich gesagt, nun, also die Tochter, die Frau, was ist das? Ja, aus Neapel. Aber die war aus Düsseldorf. Und dann gibt es eine völlig verrückte Geschichte, ich habe das dann recherchiert, wie die Geschichte. Und dann, die hat das überlebt, dieses Unglück, und wurde dann 1940, Ende Januar, aus dem Krankenhaus entlassen und musste neu eingekleidet werden für die Geschichte. Weil sie alles, Kleider waren verbrannt und so. So, und das bedeutete, und dann habe ich die ganzen Lippen gelesen, wie die eingekleidet wurde, das heißt, immer eingekleidet, das heißt, ein Wintermantel für Carla Klein, die hatte einen anderen Namen für, ein paar Schuhe für. Und ich dachte, verdammt, das ist genau die Zeit, in der meine Mutter eine Lehre gemacht hat, in einem Kaufhaus in Berlin. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn nicht die Lehrmädchen bringen so etwas ins Krankenhaus. Verstehst du? Und einmal konnte ich sozusagen das nach oben ziehen, in meine Zeit reinziehen, auf diese Weise. Das wird nicht immer funktionieren. Also in dem Fall habe ich mir gedacht, das hat mir das möglich gemacht, das zu erzählen. Weil ich plötzlich ein Bild hatte davon, wie dieses Krankenhaus funktioniert hat. Das ist das, in dem ich auch geboren worden bin, oder sehr wurscht. Dass man nicht mehr diese Beziehung zur Gegenwart hat.
So, was ist dann der Funke?
Das ist dann der Funke, wo ich dann denke, das ist eine verrückte Geschichte sowieso, zwischen diesem Herrn Bonomo und dem Mädchen im Krankenhaus. Aber das war der Funke, wo ich gedacht habe, doch, da kann ich dranbleiben, das könnte ich jetzt sehen. Wäre eine reine Geschichte 1920 in irgendwo, würde ich nicht rankommen können. Bei dir ist es die Großmutter, nicht? Also da hast du ja auch diesen Verlängerung in die Gegenwart.
Ja.
Aber du hast ja auch mal eine Figur der Zeitgeschichte gewählt, Edward Snowden.
Ja, das war Edward Snowden, genau. Das war halt, das war jetzt genau das, was ich vorhin gemeint hatte, zu einem Thema, wo ich gemerkt habe, ich bin involviert, politisch, emotional, alles. Es hat sich ein Zeitfenster aufgetan, wo ich dachte, ich glaubte wirklich im Sommer 2013, dass die Welt sich verändert durch diese Aufdeckung, diese Überwachung. Ja? Und die Welt hat sich überhaupt nicht verändert. Also wir haben das einfach alle akzeptiert. Und aber da gab es ja diese ganz kurze Zeit dieser unglaublichen Aufgewühltheit, und die wollte ich wie anhalten, und das konnte ich dann verbinden mit einer emotionalen Geschichte noch, also mit einem Studenten und so. Also das war dann, und das hat sich dann so wie verengt. Das sind natürlich Glücksfälle, dass du merkst, jetzt ist etwas, was mich in mehreren Hinsichten aufwühlt, und da möchte ich jetzt den Daumen drauf halten oder den Zeigefinger. Und das habe ich schon gemerkt in diesen Wochen, das ist ein Thema vom Buch. Ja, aber das war eben dieses mit der Frage vorhin, wie involviert ist man und wie ist es dann später, wo man denkt, oh Gott, was habe ich da getan? Aber so ist es nicht. Also das ist eben nicht so. Weil man hat dann, glaube ich, schon innerlich dieses durch das Schreiben, hast du ja schon die erste Barriere oder die erste Überwindung, was schreibst du überhaupt? Das ist ja schon die erste kleine Zensur oder auch die erste Entscheidung für Dinge und gegen Dinge. Und von daher ist es dann, aber das ist schon toll, wenn es so etwas gibt, was dich richtig ankickt. Ja. Das ist schon, und das hat man nicht dauernd. Also das ist schon.
Ja, Anfang 2017 haben sich ja etliche amerikanische Autoren richtig gegen das Wettrennen geliefert. Wer schreibt den ersten Trump-Roman?
Ja, also daran werden sie sich jetzt natürlich ewig abarbeiten, ja, also das ist Trump, aber dadurch wird auch so vieles überdeckt, glaube ich, weil jetzt alle nur auf Trump fixiert sind und was der nämlich eigentlich anrichtet für Natur oder für die Menschen. Das wird irgendwie gar nicht betrachtet. Und von daher finde ich, müssen sie jetzt auch gucken, dass sie, also die amerikanischen Autoren, dass sie jetzt auch an andere Orte gehen, als sich an seiner Biografie und Exzentrik aufzuhalten.
Das funktioniert ja sowieso nicht mit dem. Also man kann ja nicht im Gehen schreiben, das ist ja so ähnlich. Man versucht, die Geschichte mitzuschreiben, funktioniert. Also muss mindestens, ich weiß nicht, was bei dir weniger Jahre vergangen bei deiner Geschichte.
Ich habe das schon da angefangen.
Ja, ja.
Also darum ist es ja auch wie ein Tagebuch aufgebaut. Also das war ja auch.
Ja.
Und dann gibt es aber eben diese andere Ebene, die dann viel in die Länge geht und viel in die Zukunft. Und dann ist es schon wieder enthoben aus dem, ja, also das ist...
Es gibt ja auch immer wirklich verschiedene Phasen. Also ich erinnere mich, ich war in mehreren Städten eingeladen und habe gedacht, was will ich denn da überhaupt für längere Zeit? Und das hat immer dazu geführt, dass ich lange Texte über diese Orte geschrieben habe. Und zum Teil sind sie veröffentlicht in Sinn und Form oder auch in einem Buch oder irgendwo. Aber eigentlich war das immer ein Wehren gegen die Stadt. Ich habe mich so wahnsinnig mal gelangweilt, obwohl ich das gar nicht anders konnte, als abends in die Kneipe zu gehen und dann doch zu schreiben. Und,
aber gelangweilt, weil du noch niemanden kanntest.
Weil ich niemanden kannte, einsam. Weil es keine richtigen Kinos gab oder ich weiß nicht was aus irgendeinem Grund. Aber das ist ganz produktiv. Aber so entstehen auch biografische Texte, nicht? Die man dann, wenn man Glück hat, irgendwann auswerten kann und dann gebrauchen kann.
Man sieht, Schriftsteller langweilen sich oft und deswegen entsteht Literatur.
Aber die Literatur ist dann sehr spannend.
Es soll ja sogar hat er sich dort gelangweilt? Ja.
Es soll ja sogar norwegische Autoren geben, die tausende von Seiten darüber schreiben, vom Schreibzimmer in die Küche zu gehen und wieder retour. Und da sind sie dann erst auf Seite, ich glaube, 2000 des dritten Bandes.
Aber versteht ihr es? Versteht genau ihr den Hype? Versteht ihr das?
Das ist nicht meine Literatur, aber ich erinnere an Oblomov und Gontscharow, wo gefühlt 400 Seiten lang spazieren gegangen wird. Also, und danach kommt ein zarter Kuss. Und das muss man als Leser auch schon einmal aushalten. Also das ist also, und der Gipfel der Erotik in diesem wirklich wahrhaft schönen Buch ist ja dann, wie er auf einem Kanapee liegt und so nicht und seine Lebensgefährtin, die auch seine Haushälterin ist, durch die Türe hindurch betrachtet und sie bügelt und er schwärmt von ihren weißen Ellbogen. Und und für das braucht Gontscharow eben 600 Seiten. ich wollte nur sagen, man macht ja nicht einzelne Bücher oder halt als Schriftsteller, sondern man ist ja permanent am Schreiben, auch wenn es dann kein Buch wird oder man ist ja permanent am Nachdenken über irgendetwas und dann hin und wieder kommt halt ein Buch dann auch heraus und so. Oder man schreibt eben andere Texte. Das Schreiben ist ja eine ständige Bewegung und nicht nur auf einzelne Veröffentlichungen hin ausgerichtet, was natürlich auch wichtig ist, um Lesungen zu haben, um präsent zu sein. Aber das Schreiben ist ja wie Essen und Trinken. Gehört zum Schriftsteller, das sind ja einfach essentiell dazu. Ne?
dazu, ja. Irgendwie einer fehlt mir, nämlich Max Frisch. Mhm. Ich habe das Gantenbein nicht gelesen, als ich auch ganz jung war, vor vielen, vielen Jahren. Und jetzt kommt diese Bachmann-Ausgabe raus und dann zeigt sich doch, dass sie so furchtbar verletzt war, weil sie meint, sie sei, das hätte ihr sozusagen das Genick gebrochen als Autorin dieser Gantenbein, weil sie sich darin wiederfindet. Und ich habe daraufhin das nochmal nachgelesen und dachte,
Wo ist sie denn?
Und da gibt es also tatsächlich die Lebensgefährtin, von der sich dann Gantenbein trennt oder immer kompliziert. Das ist dann aber eine Schauspielerin. Und ich hätte in der niemals die Bachmann vermutet, aber sie hat sich so betroffen gefühlt, dass sie sagt, von da ab war sie als Autorin tot. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Max, und dann kommt Montauk noch dazu. Also Montauk, Max Frisch hat viele Leute auf dem Gewissen.
Also Montauk war für mich natürlich das. Montauk war für mich die Referenz für dieses Hinterbüschenbuch, ja, weil das war genau das Umgekehrte, der alte Mann mit der jungen Frau, und das waren diese drei Tage und in meinem Buch waren 6 Wochen. Aber ich meine, Ingeborg Bachmann hat ja auch gesagt, dass sie fast krepiert ist, weil sie immer unten saß und ihn oben tippen hat hören, den ganzen Tag, wie eine Maschine. Ja, und dass er sie hat irgendwie an einem Satz 2 Wochen rumstudiert und der sitzt da oben und tippt wie eine Maschine. Und das war schon für sie die Hölle. Also ich meine, diese Beziehung war, glaube ich, wirklich schwierig.
Das ist auch richtig, meine Lyriker dürfen einfach nicht mit Prosa
zusammenwohnen.
Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ja.
Ja. Der Hund will jetzt gehen.
Eine Frage hätte ich noch.
Ja?
Du hast erzählt, Texte liegen über Jahre, über 20 Jahre. Hast du die dann in der Schublade und wenn du einen neuen Funken hast, wo du sagst, das könnte was helfen? Und du fängst an zu schreiben und dir fällt dann während des Schreibens ein, ich habe doch vielleicht schon mal darüber was geschrieben. Dann kramst du dann in deiner Schublade?
Ich finde es nicht wieder.
Und du findest es, das ist praktisch, ja.
Ich glaube, ich habe schon mehrere Romane verloren. Nein, das war, also das war damals gar nicht so witzig. Das war was bevor den richtigen Computern. Das hatte ich eine Olivetti-Büromaschine, ein großes Ding. Und das hatte so kleine, so einen Speicher und einen ganz kleinen Bildschirm. Und man steckte Disketten, hieß das da rein.
Ja. Für die Jüngeren.
Diskette. Und die speicherte, glaube ich, 60.000 Zeichen, die Diskette. Solche kleinen Dinger, 60.000 Zeichen. Und ich dachte, das ist ganz toll, brauche ich jetzt gar nicht. Dieses blöde Abtippen hat ein Ende, jetzt werde ich immer. Und ich habe ganz schnell wahnsinnig viele Disketten voll gehabt. Und dann musste man wieder eine neue, und dann wusste ich irgendwann nicht mehr, wie das zusammengehört. Und dann, da ich ja wie gesagt immer so an 3, 4, 5 Texten gleichzeitig herumarbeite, war es entsetzlich. Es war furchtbar. Ich habe Straßen vor den Disketten, hatte, was ist jetzt hier drauf? Hier auf diesem kleinen Dingsbums, was ist denn das jetzt? Ich habe sie kaputt machen und reingucken. Es war entsetzlich. Heute mit den Computern ist es ja leichter, da kann man ja Stichworte eingeben und dann findet man das unter Umständen. Das ist nicht mehr so ein Problem.
Zum Schluss noch die Finalfrage, weil auch Mika drängt.
Naja, liegt wieder ganz
bisschen. Also wenn Sie Familiengeschichten aufschreiben, Familienbücher schreiben, wenn auch verschleiert eventuell, wer soll das außer Ihnen überhaupt lesen?
Also im besten Falle sind diese Geschichten immer exemplarisch und es gibt einfach Analogien. Es ist, also man erkennt sich da wieder, wie halt Literatur entsteht. Also es ist ja nicht 1:1, sondern es ist eine Fiktionalisierung und das geht dann über das bloß Biografische hinaus und das macht es interessant. Also ich selber als Leser interessiere mich auch für das und ob das dann die Wahrheit ist oder nicht. Es muss nur möglich sein oder plausibel.
Also es hieß ja eine Weile lang immer, dass also die Verlage waren ja ganz scharf auf Familienromane, weil es vor ein paar Jahren hat jeder Buchpreis, den es gab, war ein Familienroman und deswegen wollten die dann unbedingt Familienromane haben. Aber das war natürlich dann in Deutschland auch oft mit DDR und nicht und diese ganzen Sachen. Aber ich glaube, es liegt daran, dass es eine gewisse Länge hat und du dann auch mit Figuren halt über eine längere Zeit, also eine zeitliche Zeit mitgehst und mitwächst und dann wissen willst, was passiert mit der und so. Also ein Familienroman kann ja im besten Fall funktioniert wie so eine Serie auch. Also da macht man ja auch immer weiter und will wissen, was ist jetzt wieder passiert. Und ich glaube, das ist der Reiz daran, und das hat mit der eigenen Familie, ist das völlig wurscht, wessen Familie das ist, wenn das gut erzählt ist. Das hat ja dann immer eine größere Strecke und auch einen größeren Rahmen, wo man sich drin irgendwo befindet, selber als Leserin.
Naja, das ist ja der Familienroman, da sind wir bei dem gelandet, also da kann man ja Thomas Mann nehmen oder wie man
ja, ja.
Eben große Beispiele für große Familienromane, bei mehreren Generationen geht oder so. Aber was das jetzt für den Leser interessant macht, das war die Frage. Ich muss immer wieder auf diese eine Sache beharren, das ist dieser Punkt der Wahrheit. Der unabhängig davon ist, ob das jetzt meine Familie ist, eine andere Familie ist oder sonst was, sondern diese Wahrheit ist, ich sage jetzt mal, ist ein historisches, ein literarisches Konstrukt. Es muss so sein, dass es nur so sein kann. So muss es geschrieben sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit, diese Geschichte zu erzählen, und das ist die, die ich gewählt habe. Das muss klar werden. Wenn das klar ist in dem Buch, dann spielt es auch gar keine Rolle, ob das eine lange Familiengeschichte ist, eine kurze Familiengeschichte. Nein, dann ist das die Geschichte, die ich lesen will und muss. Ja, das ist der Punkt. Und das ist so schwer, das zu erreichen. Deshalb dieses ewige nochmal ansetzen und nochmal, bis man das denn erreicht hat, was man ursprünglich mal im Kopf hatte. Dann ist gut.
Das ist ja mal die Balance. Die Balance zu finden zwischen Beobachtungen und der Notwendigkeit, die Geschichte weiterzutreiben.
Ja, Beobachtung ist ja ohnehin eine Voraussetzung. Aber genaues Beobachten und genaues Schreiben sichere Reflexion, das gehört ja alles zusammen. Das lässt sich ja alles nicht trennen voneinander. Am Ende muss ein ästhetisches Produkt herauskommen, das nur so sein kann, wie das, was da steht. Mhm. Dann ist es okay.
In dem Blend-Interview von 2006 habe ich von Ihrer Folgen gefunden, wahrscheinlich gelingt es deshalb, also gelingt diese Balance deshalb, weil es dieses doppelte Sicht des Verstandes gibt. Wir können etwas klar sehen, aber damit dennoch furchtbar falsch liegen.
Ja.
Die Dinge stehen eben nur in meinen eigenen Gedanken.
Ja. Habe ich gesagt?
Ja. Ich glaube, 2006, schon länger.
Ja,
ich
habe es unterschrieben.
Unterschrieben. Ja. Vielleicht passt auf eine Diskette noch.
Ja, ja. Was man so redet.
Ja, was man so sagt.
Aber es klingt schön und es klingt gehaltvoll.
Sehr.
Ist auch.
Und dem kann ich eigentlich nur noch einen Schlusssatz hinterher schicken, nämlich von Rollo Barth. Der sagte nämlich, oder er schrieb einmal, der hatte ja auch ein extrem strukturiertes Schreibzimmer. Das finden Sie in einer, ich glaube, 1000 Seiten Biografie gibt es über ihn. Da gibt es auch Fotografie von seinem Büro und von seinem Schreibtisch. Jedenfalls schrieb dieser Franzose einmal, die Erzählung schert sich nicht um gute oder schlechte Literatur. Sie ist international, transhistorisch, transkulturell und damit einfach da. So wie das Leben. Vielen Dank. Vielen Dank euch.